Ich ärgere mich oft, wenn ich da lese oder höre, mehr Seelsorge, weniger Verwaltung, als wären es jetzt zwei gegenläufige Pole, die nicht miteinander gehen. Es ist schon so, dass heute Verwaltung überall, nicht nur bei der Seelsorge, auch sonst wichtiger wird. Ein Grundverständnis dafür und gelingende Verwaltung ist ganz häufig auch Grundlage für gelingende Seelsorge.
Weihbischof Gerhard Schneider ärgert sich, wenn bei katholischen Priestern Seelsorge und Verwaltung gegeneinander ausgespielt werden. Für ihn gehört das nämlich zusammen. Was es heute für gute Priester braucht, wie die jungen Priester überhaupt ticken, darüber habe ich mit ihm für die neueste Ausgabe von Alpha und Omega mehr als du glaubst gesprochen. Es gibt nämlich eine aktuelle Studie, bei der viele neu geweihte Priester seit 2010 befragt wurden. Und was sie zu ihrer Motivation sagen, wie sie die Zukunft dieses Berufs sehen, dazu trägt auch mein zweiter Studiogast bei. Es ist Andreas Rieck, Regens vom Priesterseminar in Rottenburg, der täglich mit den jungen Männern zu tun hat, die Priester werden wollen. Und das sind nicht mehr allzu viele. Fachkräftemangel auch in der katholischen Kirche sozusagen. Hört gerne rein. Fachkräftemangel, das ist eines der großen Probleme in der deutschen Gesellschaft und das schon seit Jahren. Der Fachkräftemangel betrifft dabei nicht nur Jobs in Pflege, im Handwerk oder im Ingenieurwesen, sondern auch in der katholischen Kirche ist er ebenso eklatant wie offensichtlich. Besonders betroffen dabei der Mangel an der Fachkraft katholischer Priester. In diesem Jahr wurden beispielsweise in ganz Baden-Württemberg nur 3 Männer zu Priestern geweiht. Immerhin noch einer mehr als in den 5 ostdeutschen Bistümern. Im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen werden es nur 7 Neupriester sein und auch im überwiegend katholischen Bayern sind es nur 10 Priesterweihen. Um diesem Nachwuchsmangel auf die Spur zu kommen, hat die Katholische Deutsche Bischofskonferenz eine Studie in Auftrag gegeben, die im Mai 2024 jetzt vorgestellt wurde. Sie heißt Wer wird Priester? Und sie hat untersucht, wer, warum, wie Priester geworden ist in Deutschland. Angefragt wurden 847 Priester, die von 2010 bis 2021 geweiht wurden. Rund 150 haben geantwortet, das ist so eine gute repräsentative Stichprobe. Und somit liefert die Studie einige interessante Hinweise zu dem, wie sich katholische Priester heute sehen und wie es mit diesem Beruf weitergehen könnte. Einer, der die Studie intensiv begleitet hat, ist Gerhard Schneider, Weihbischof von Rottenburg-Stuttgart. Er ist Mitglied in der Kommission Geistliche Berufe und kirchliche Dienste der Deutschen Bischofskonferenz, die Studie insgesamt begleitet hat. Und mitgekommen ins Studio ist Andreas Rieck. Er ist seit 2007 Regens des Priesterseminars in Rottenburg, hat also jeden Tag mit den Männern zu tun, die Priester werden wollen. Herr Rieck, wie sieht der Fachkräftemangel im Priesterseminar von Rottenburg-Stuttgart aus? Wie viele Männer bereiten sich derzeit auf den Priesterberuf vor?
Also momentan sind im Wilhelmstift in Tübingen, im Studienhaus unserer Diözese, 19 unterwegs, die dort angegliedert sind. Bei mir waren jetzt 2 Priesterweihen. Sie haben es auch angedeutet im Anspann. Und jetzt kommen 6 im Herbst wieder ins Haus, um sich auf die Diakonenweihe und dann auf ihre Priesterweihe im Jahr 2026 vorzubereiten. Mhm. Das ist natürlich der Fokus auf die Priester. Wobei, wenn wir alle pastoralen Berufe natürlich in Blick nehmen, dann ist auch dort der Fachkräftemangel genauso zu spüren. Mhm. Rund 20 werden auch dieses Jahr wieder unterwegs sein. Bei Ausscheidenden von rund 50 wird ein Delta von 30 eben deutlich. Und deswegen müssen wir von einem deutlichen Fachkräftemangel natürlich sprechen.
Mhm. Herr Schneider, wir wollen mal auch in einige Ergebnisse von dieser Studie hineinschauen und werden als erstes gleich nach der Motivation zum Priestersein schauen. Bevor wir da in die Studie genauer schauen, was war denn Ihre Motivation, Priester zu werden?
Also es ist 30 Jahre her, das ist eine lange Zeit, aber ich weiß das schon noch ganz gut. Bei mir während der ersten Berufstätigkeit, ich habe zunächst nach dem Abitur Betriebswirtschaft studiert, dann einige Jahre bei einer Bank in Frankfurt gearbeitet. Und in dieser Zeit war die Frage bei mir ganz intensiv, was mache ich in meinem Leben, wo sind jetzt meine Orte, was ist mein Ding? Und ich konnte zurückschauen auf eine ganz gelungene Kindheit und Jugend im Kontext von Kirche, von Glaube, auch von Religion. Was für mich damals eine ganz wichtige Erfahrung war, eine prägende Erfahrung. Ich habe damals in meiner Kindheit und Jugend die Kirchengemeinde als sehr aktiv, sehr dienend für die Menschen erlebt, sehr weltoffen, sehr sinnstiftend. Und in dieser Zeit der Berufstätigkeit, ich war gerne im ersten Beruf tätig, kam das alles wieder hoch. Und mir war klar, mir ist Glaube, Kirche ist so wichtig, dass ich Lebensenergie dafür einsetzen will. Und irgendwann stand dann der Entschluss, dass ich es in der Form tun will, die ich jetzt auch noch immer tue als Priester, jetzt als Weihbischof, um dort all das weiterzugeben, was ich selbst auch gut erfahren habe und für die Welt, für die Menschen auch wichtig finde.
Jetzt schauen wir mal in ein Schaubild der Studie rein. Da geht es nämlich um die Motivation. Da konnten die befragten Neupriester mehrere Antworten angeben. Ganz oben steht, ich fühle mich durch Gott in meine Entscheidung geleitet. Dann kommt der Wunsch, anderen Menschen die frohe Botschaft des Evangeliums weiterzugeben und die starke Bedeutung des Glaubens in meinem Leben. Haben Sie diese Reihenfolge erwartet, Herr Schneider?
Im Grunde ja. Es ist bei mir nicht so unterschiedlich gewesen.
Sie könnten das
was ich gerade auch sagte, könnte ich auch jetzt ankreuzen. Andere sicherlich auch noch. Ich glaube, hier ist immer wichtig, bei diesem Schaubild und generell bei den Fragen, dass ja in den ersten Jahren der priesterlichen Existenz gestellt wurden. Das heißt Neupriester oder welche, die ganz wenige Jahre jetzt erst im Beruf sind. Und da sind diese existenziellen Fragen ganz stark im Vordergrund. Was bedeutet Glaube für mich? Warum ist er für mich wichtig? Ich möchte ihn weitergeben, weil ich ihn selbst als wertvoll empfunden habe. Anderes wird dann später, glaube ich, wichtig.
Ja. Was mich ein wenig überrascht hat bei der Motivation hier, ist ja bei fast jedem fünften der Neupriester heißt es, negative Erfahrungen mit Priestern und der Wunsch, es besser zu machen. Kennen Sie diese Motivation von sich auch aus, Herr Rieck?
Klar, also beim ersten Draufschauen wirkt das überraschend, aber wenn man davon ausgeht, es sind mehrfach Nennungen und die jungen Priester, auch ich selber, haben ja in unserem Hineinwachsen in den priesterlichen Beruf auch eben verschiedene Priestertypen, Priestererfahrungen auch gemacht. Und da gibt es eben positive, bestärkende, so möchte ich es auch machen. Aber genauso gibt es das Moment, nein, also so kann ich mir mein Priestersein nicht vorstellen. Also ich denke, es sind keine monokausalen Zusammenhänge, sondern die Vielfalt der Motivationsgründe.
Ein zweites Schaubild haben wir hier, das zeigt, wie sich die Neupriester, was sich die Neupriester von ihrer Ausbildung wünschen. Gefragt war, worauf sollte bei der Priesterausbildung besonderes Gewicht gelegt werden, damit sie den heutigen Verhältnissen entspricht. Und zwar blau unterlegt hier ist ganz oben in der Spitzengruppe sind die Gründe eigene Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität sowie Seelsorge und Umgang mit Menschen. Das ist grün unterlegt. Was als nicht so wichtig in der Ausbildung angesehen wird, das ist gelb unterlegt und das sind zum Beispiel Kommunikations- und Konfliktmanagement und Einführung in die kirchliche Verwaltung. Was würden Sie sagen, ist das die richtige Gewichtung in der Priesterausbildung? Also als Priester muss ich ja nicht nur Gottesdienste feiern, Sakramente spenden, taufen zum Beispiel. Vom Priester werden ja auch Verwaltungsaufgaben erwartet. Es gibt Kindergärten, wo man Personal einstellt, es gibt Grundstücke zu verwalten. Setzen die Priester zu sehr auf Person, auf sich, ihre eigene Spiritualität und weniger auf so das Management von so einer Gemeinde?
Ich finde es eigentlich zunächst positiv, dass der eigene Persönlichkeitsentwicklung ganz vorne steht, weil die Grundlage für alles ist. Eine gelingende priesterliche Existenz kann nur geschehen, wenn die Persönlichkeit, die dahinter steht, wirklich auch geerdet und geklärt ist. Insofern passt das eigentlich, glaube ich, ganz gut. Aber Sie haben nämlich völlig recht, mein erster Beruf war ja in der Verwaltung bei einer Bank. Ich habe das studiert und finde das auch sehr wichtig. Ich ärgere mich oft, wenn ich da lese oder höre, mehr Seelsorge, weniger Verwaltung, als wären es jetzt zwei gegenläufige Pole, die nicht miteinander gehen. Es ist schon so, dass heute Verwaltung überall, nicht nur bei der Seelsorge, auch sonst wichtiger wird. Ein Grundverständnis dafür und gelingende Verwaltung ist ganz häufig auch Grundlage für gelingende Seelsorge. Aber ich glaube auch, was ich vorher schon sagte, in den ersten priesterlichen Jahren ist es nicht so im Vordergrund. Da leitet ein Vikar noch nicht, ein Kaplan. Er übt sich ein in verschiedene Aufgaben des Gottesdienstfeierns, der Seelsorge, in verschiedene kirchliche Aktionsfelder. Die eigentliche Leitung, die Leitungsverantwortung, die kommt erst später. Was dann schon wichtig ist, dass er die Relevanz von Verwaltung und der Bedeutung auch erkennt. Mich ärgert das immer, wenn ich Leute höre, die auf die Verwaltung schimpfen in der Kirche. Die bräuchte man eigentlich gar nicht. Das stimmt nicht. In der Welt von heute, in der Kirche von heute, braucht man eine gelingende, gute Verwaltung und ein Verständnis dafür, dass es die braucht, wo wichtige Punkte sind. Und nicht jeder Priester muss verwaltungstechnisch perfekt ausgebildet sein oder Bilanzen lesen können oder was auch immer, perfekt organisieren können. Aber er muss um die Bedeutung dieser Bereiche wissen. Ja. Und die Weite haben, das zuzulassen, dass es andere auch besser können, sich beraten zu lassen. Und es geht, und das ist der Schwenk, wir dann am Anfang nur, wenn jemand eine wirklich geerdete Persönlichkeit hat. Das ist, glaube ich, auch eine der Errungenschaften der letzten Jahre, dass dieser Aspekt der Persönlichkeitsentwicklung stark in den Vordergrund rückte, weil die Basis für ganz vieles ist.
Aber die jungen Priester kommen ja doch schnell auch in Führungsverantwortung. Also sie sind vielleicht 2 Jahre oder 4 Jahre Vikar, aber dann sind sie ja schnell schon Leiter einer großen Seelsorgeeinheit mit mehreren Gemeinden und so. Also sie müssen schon in Verwaltung auch fit sein, ne?
Ja, die sollen, wie es Weihbischof Schneider gerade ausgeführt hat, aus einer starken Rolle lebend dann ihren Schritt auch tun hin zur Leitung. Und dann aber eben auch darum wissen, um die Wichtigkeit auf der einen Seite und auf der anderen Seite, um meine Stärken und auch meine Schwächen, damit ich eben auch zulassen kann, dass andere Männer, Frauen eben dort ihre Kompetenzen auch einbringen können.
Also teamfähig ist auf jeden Fall ganz wichtig, oder? Heutzutage für einen jungen Priester, der anfängt.
Das ist auch bei uns häufig Teil der Ausbildungen, dass schon von Anfang an die Ausbildungen gemeinsam laufen mit anderen künftigen Berufsgruppen, mit Pastoralreferenten, Gemeindereferentinnen, mit anderen, um gemeinsam im Team während der Ausbildung schon zu agieren oder sich zu erleben und festzustellen, die anderen haben Fähigkeiten, die ich nicht habe, und gemeinsam ergänzt sich das. Das bezieht sich später auf Fragen der Verwaltung, auch der Leitung in ganz ähnlicher Weise. Wer gut leiten können will, der muss immer auch gut auf andere Leitungselemente abgeben können.
Ein prägendes Merkmal für katholische Priester ist ja der Zölibat, die Ehelosigkeit. Auch dazu wurde in der Studie unter den neugeweihten Priestern seit 2010 gefragt. Wir blenden mal das Schaubild dazu ein. Die meisten sagen hier, es braucht Zeit, den Zölibat zu erfüllen. Und ich betrachte es als eine andauernde Reise. Man könnte vielleicht auch sagen, andauernde Herausforderung. Sie sprechen auch von Herausforderung. Für manche ist es auch kein Problem. Und einige wenige sagen auch, der Zölibat ist für mich nicht relevant, ich befolge ihn nicht. Wie soll ich denn das verstehen, Herr Rieck? Also ist doch eigentlich verpflichtend.
Ja klar, also dieser Satz fällt natürlich zunächst einmal auf. Mhm. Wenn man aber die Überschrift liest, welche der folgenden Aussagen beschreibt am ehesten die Rolle, die der Zölibat in ihrem Leben spielt oder gespielt hat, muss man natürlich auch heranziehen, dass in dieser Studie auch einige, nicht sehr viele, mit beteiligt waren, die eben ausgestiegen sind auf dem Weg hin zur Priesterweihe, die sind nicht Priester geworden. Und wenn man diese Anzahl jetzt allein von der Seite der Statistik anschaut, wären das 9 Personen und ich meine 18 sind gefragt worden, dann könnte man sagen, das wäre eine Antwortmöglichkeit, ohne die Personen zu kennen, das waren diejenigen, die ausgestiegen sind. Mhm. Wenn mir jetzt einer meiner zukünftigen Priester, also Priesteramtskandidaten, so eine Antwort geben würde, würde ich schon nachfragen, ja, was verstehen Sie denn darunter? Mhm. Denn im Kontext unseres Priesterseins in der katholischen Kirche gehört der Zölibat als feste Größe dazu.
Sollte die katholische Kirche am Pflichtzölibat festhalten, Herr Schneider?
Eines der gelungensten Papiere im synodalen Weg war das sogenannte Handlungspapier der Zölibat der Priester, dem immerhin 90% aller Bischöfe zugestimmt haben, ich auch, und zwar sehr gerne.
Ein Reformprozess der letzten Jahre in der katholischen Kirche.
Der uns sehr wichtig war, der auch jetzt noch verwirklicht wird, andauert wird, diskutiert wird, mit verschiedenen Handlungsoptionen, Handlungspapieren, eines davon eben dann das zum Zölibat der Priester, das ich sehr gut deswegen finde, deswegen konnte ich auch sehr gern zustimmen, weil es einen doppelten Weg geht. Zum einen, die Überschrift heißt Bestärkung und Öffnung über diesem Papier. Mhm. Bestärkung, ein 7-faches ganz kräftiges Ja. Ein Ja zur Sakramentalität der Kirche. Ein Ja zum sakramentalen Amt, also zum priesterlichen Amt. Ein Ja auch dazu, dass dieses Amt in der Form der Ehelosigkeit gelebt werden kann. Dass es ein bedeutsames Zeichen, ein Zeugnis auch ist, so leben zu können. Also ein ganz kräftiges, starkes Ja am Anfang. Ganz wichtig, weil es auch zeigt, zölibatäres Leben kann gelingen, gelingt auch oft heute in Orden bei Priestern. Aber dann zum Zweiten im gleichen Papier die Öffnung mit dem Hinweis, es gibt die letzten Jahrzehnte mehr auffallend Schwierigkeiten, Herausforderungen beim Zölibat. Deswegen schlagen wir vor, dass es Öffnungen gibt. Und dann gibt es zunächst den Hinweis, die Freistellung des Zölibats als ein Ziel, das vielleicht jetzt nicht oder noch nicht verwirklichbar ist, aber dann weitere Zwischenziele, zum Beispiel Einzelfalldispensen, also Einzelfallerlaubnisse, wie es sie jetzt schon gibt, wenn ein evangelischer Pfarrer zum Beispiel konvertiert, der bleibt ja verheiratet, wenn das Pfarrer auch war. Oder die sogenannten Viri Probati, also bewährte Männer, verheiratet mit Familie, die dann zum Priester geweiht werden könnten. Oder auch ein ganz wichtiger Punkt beim synodalen Weg in dieser Fragestellung. Was geschieht, wenn Priester heiraten, das Amt aufgeben, können die irgendwann wieder zurück in den pastoralen Dienst? Ich stimme dem allem zu, dass es Möglichkeiten sind, dass wir Möglichkeiten tatsächlich schaffen sollten, in dieser Art und Weise zu bestätigen, es gibt gelingendes zölibatäres Leben. Aber Zeichen der Zeit sind wohl auch heute so, dass es auch andere neue Wege geben kann und sollte, die nicht mehr zölibatär zum Priesteramt führen.
Spielt der Zölibat in der Ausbildung zum Priester, wie Sie es ja erleben als Regens vom Priesterseminar, immer so eine große Rolle, wie ja die Medien und die Öffentlichkeit oft denkt? Es geht nur um dieses Thema, wenn ich Priester werden will, oder ist es ein Thema unter vielen?
Es ist ein Thema unter vielen, denn diejenigen, die auf dem Weg sind, die zum Beispiel nach Rottenburg kommen, ins Pastoralseminar, die haben schon 6 bis 7 Jahre des Weges hinter sich und der Auseinandersetzung auch mit dem Zölibat, mit ihrer Lebensform, mit der Gestaltung all dessen. Aber natürlich ist es auf dem Weg hin zur Diakonenweihe vor allem Thema, weil bei der Diakonenweihe wird der Zölibat dann auch vor dem Empfang der Weihe auch versprochen.
Wir haben noch ein Schaubild zum Thema kirchliche Reform. Sie haben ja eben schon ein bisschen was über den synodalen Weg angesprochen. Da sind immerhin fast 30% der befragten Neupriester sind es, die den Zölibat abschaffen möchten. Wir haben gerade drüber gesprochen, also freistellen wollen. Aber 80% verstehen unter Reformen vor allem mehr Angebote mit spirituellem Tiefgang, mehr Ausrichtung auf Glaubensinhalte, sagen 75% hier. Was heißt das für den synodalen Weg der katholischen Kirche, der in den letzten Jahren ja einiges an Reformen diskutiert hat und immer noch diskutiert? Wollen die neuen Priester das gar nicht? Also fremdeln die da irgendwie mit dem Reformprozess?
Ich glaube, die neuen Priester so kollektiv gibt's gar nicht. Das sind kunterbunt unterschiedlich, ganz unterschiedliche Persönlichkeiten, obwohl sie alle aus ähnlichen Milieus, das wissen wir auch, stammen oder nicht aus so vielen verschiedenen unterschiedlichen Milieus. Bei diesem Schaubild fiel mir vor allem auch, das ist zunächst positiv, dass weniger als 5% der Meinung sind, es braucht keine Reformen. Das ist nicht selbstverständlich. Also ein ganz großer Teil weiß, dass Kirche sich reformieren muss und soll.
Und denkt heute, sich ja eigentlich mit dem, man hat ja auch insgesamt die Katholiken gefragt und da haben ja, glaube ich, auch 96% gesagt, wir brauchen Reformen. Also genauso waren auch 4% dafür, dass wir keine brauchen.
Und das ist der Ausgangspunkt für die Frage, wie denken wir jetzt Reformen? Wenn wir uns fragen, wie geschieht das, was hier an erster Stelle steht, wie vermittle ich jetzt Glauben in der heutigen Zeit oder wie kann ich dafür sorgen auch, dass Menschen spirituellen Tiefgang erleben können? Dann ist es ja nie nur eine Person, nie nur der Priester selber, sondern es ist eine Vielfalt von verschiedenen Personen in einer völlig pluralen Gesellschaft, einer völlig pluralen Gemeinde. Das heißt, wir brauchen tatsächlich jetzt logischerweise Menschen, die nicht im kirchlichen Amt sind, nicht Priester, nicht Diakone, Laien im Hauptberuf oder ehrenamtlich in den Gemeinden, die mit ihren Charismen, mit ihren Begabungen entsprechend auch wirken. Wenn ich diesen Zusammenhang mehr vermittle und zeige, wenn wir jetzt mehr Beteiligung von Laien in vielen Bereichen ermöglichen, unsere Diözese macht das schon sehr viel, aber auch wir können dann in diesem Bereich noch aktiver werden. Wenn wir diese Beteiligung zulassen, dann gelingt genau das, was ihr wollt, nämlich jetzt einer größeren Gruppe von Menschen auch Glauben zu vermitteln, Glaubenszugänge zu schaffen, wo sie vorher nicht waren. Es hängt, glaube ich, schon miteinander zusammen. Auch hier, glaube ich, ist es wichtig zu sehen, dass wir eine Gruppe von Priester befragt haben, die ganz neu im Amt sind, wo diese Fragestellungen zunächst ganz im Vordergrund stehen. Ich bin da selbst mit vielen Priestern im Gespräch, die seit einigen Jahren jetzt im Amt auch sind, erlebe sehr positiv mit, wie die ihre eigenen Kirchengemeinderäte positiv erleben, die ja mitgestalten, mitentscheiden, aber auch mit Verantwortung tragen. Und was ich vorher sagte, wenn ein junger Priester erlebt in einem Team mit ganz unterschiedlichen Persönlichkeiten, kirchenpolitischen Meinungen, Spiritualitäten, können wir gemeinsam in einer Art und Weise wirken, die doch einen großen Teil einer Kirchengemeinde oder generell von Menschen erreichen kann, sind es grundlegend positive Erfahrungen. Ich glaube, die Gruppe der jüngeren Priester, die jetzt jede Reform dieser Art grundsätzlich ablehnt, ist nicht sehr groß, eher klein.
In der Studie heißt es aber auch, dass die neuen Priester mit den Werten der modernen Gesellschaft, wie zum Beispiel Gleichberechtigung, Mann, Frau, fremdeln. Erleben Sie das ähnlich, Herr Rieck?
Das kann ich also nicht so eins zu eins übernehmen. Also da wird auch eine große Bandbreite da sein. Also jetzt aber von meinen Erfahrungen her im Frischer-Seminar in Rottenburg, vor allem auch im Blick auf die vielen und vielfältigen gemeinsamen Ausbildungselemente, kann ich nicht davon sprechen.
Das heißt, bei ihm gibt es ja auch gemeinsame Ausbildung, nicht nur Priester unter sich, sondern da kommen dann schon die, die als Pastoralreferenten genau. zum Beispiel arbeiten, Gemeindereferenten, werden schon gemeinsam ausgebildet.
Genau.
Wir haben jetzt nochmal die Frage auch natürlich, wie soll das Priestertum der Zukunft aussehen? Wir haben gesprochen über den Fachkräftemangel bei den Priestern. Wir haben hier noch eine Karikatur von Thomas Plassmann, die wir einblenden wollen. Da sitzt so ein Pfarrer in der Kirche wie so jemand am Service Point der Bahn und bietet so verschiedene Dienstleistungen an, von Eheschließung über Taufe zu Kommunion und so weiter. Ja, was ist der Pfarrer in Zukunft? Ist er ein Dienstleister, Gemeindemanager oder ist er der Spiritual, also der Inspirator einer Gemeinde? Was würden Sie sagen?
Also wenn wir bei dem Bild bleiben, er ist natürlich tatsächlich auch Dienstleister, im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, jemand, der Priester ist, der generell jetzt in der Kirche wirkt, leistet einen Dienst an den Menschen. Und dieser Dienst verändert sich immer und zurzeit sehr schnell, weil die Anforderungen und die Erwartungen von Menschen sich sehr schnell ändern, völlig unterschiedlich sind. Es gibt heute eine Vielfalt der Gestaltung von Beerdigungen, von Taufen, von Trauungen, die noch vor 30, 40 Jahren so gar nicht absehbar war.
Und jetzt ist es anstrengend. Die Ansprüche werden da auch höher, weil man ja auch sagt, ich habe Kirchensteuer bezahlt, dann hätte ich gerne auch die Dienstleistung. Ne?
Genau. Und bis zu einem gewissen Grade stimmt das auch. Das heißt, so viele Menschen ist das einer der ganz wenigen Kontaktpunkte mit Kirche. Und es ist richtig, dass dort eine Zugewandtheit erfahrt werden soll und so gut es eben nun mal geht, auch die Bereitschaft, die Anliegen mitzutragen und ins Gespräch zu kommen, warum wir das so machen, was dann richtig sein sollte. Also Dienstleister ist gar nicht falsch. Es ist ein Element, das mit dazugehört, dass so viel auch eine Umstellung ist. Auch heute immer noch. Nicht nur für Priester, auch für andere im Pastoraldienst. Das geht allen gleich. Ansonsten sollte ein Priester, glaube ich, schon in besonderer Weise Zeuge dafür sein, dass das Evangelium Jesu Christi in der Welt einen wichtigen Platz hat, dass es trägt, dass es eine Aufgabe, einen Dienst auch heute in der Gesellschaft hat und dass er in besonderer Weise dafür steht.
Herr Rieck, was müsste sich an der Priesterausbildung ändern? Wir haben es schon gehört, Sie sind in Rottenburg im Priesterseminar und da bereiten sich die Priester dann auch konkret vor auf die Weihe und dann auf den Einsatz in den Gemeinden. Ich stelle mir das vor, wenn es nur noch wenige Priester gibt oder die Priester werden wollen, dann ist das so ein bisschen Gewächshausmentalität, super betreut, 1:1 Betreuung teilweise. Und ist das nicht, ja, müsste man da nicht auch was anderes machen, dass man da vielleicht ein bisschen mehr öffnet und dass da andere mitwohnen oder so?
Gut, Sie haben es ja vorhin schon angedeutet. Also wir haben in unserer Diözese schon länger den Weg, dass die anderen pastoralen Berufe mit den Priestern zusammen ausgebildet werden, in großen Teilen, nicht in allen. Es gibt ja auch spezifische Elemente des priesterlichen Dienstes. Aber dieser Weg, der begonnen wurde, der wird auf jeden Fall fortgeschrieben. Und er braucht sicher so, wenn wir in die nächsten Jahre schauen, auch immer neu eine Fortschreibung. Vielleicht auch im Blick auf andere Diözesen. Wir haben manche Elemente mit dem Bistum Mainz zum Beispiel. Die Seelsorge im Krankenhaus machen wir schon viele Jahre gemeinsam. Also da wird auf jeden Fall wird's notwendig sein, den Blick über den Tellerrand zu bewahren. Und zwar im Blick auf die verschiedenen pastoralen Berufe, wie auch auf andere Diözesen.
Manche sagen ja, bei diesen geringen Priesterzahlen und aber auch den Gemeinden, die oder Seelsorgeeinheiten, die auch immer größer werden, wenn vielleicht viele Gemeinden zusammengefasst werden, dann ist ja Überforderung eigentlich vorprogrammiert. Sehen Sie die Gefahr auch?
Klar, die Gefahr ist eindeutig zu sehen, wenn ich einfach sage, die Aufgaben bleiben zumindest gleich und es werden weniger und die weniger werden dann sollen die gleichen Aufgaben stemmen. Also rein rechnerisch, rein mathematisch kann das nur zur Überforderung führen. Deswegen muss man auch immer wieder drauf schauen, was sind denn die wesentlichen Aufgaben, auch immer wieder auch eine Aufgabenkritik sich zu unterziehen. Und zwar braucht es eben nicht nur im Blick auf die werdenden, die jungen Priester, sondern insgesamt auf die Priester, aber auch die anderen pastoralen Berufe, die ja auch weniger werden.
Herr Schneider, wie lebt es sich in einem Beruf, von dem viele sagen, den braucht es doch eigentlich gar nicht mehr? Ist das so ein Leben im Trotzdem?
Leben trotzdem, gutes Stichwort. Ich hatte vor zwei Wochen eine Firmung, wo genau die Überschrift der Firmung war, der Firmenvorbereitung. ich bin trotzdem Christ, trotzdem in der Kirche sein. Also offenkundig zählt es ja nicht nur für Priester oder gar für Weihbischöfe, sondern auch generell für Christen, die heute aktiv sind und sich als Christen auch verstehen. Wie kann ich mein Christsein leben in einer Umgebung, in einer Welt, wo ich erlebe, dass Christentum oft keine Rolle mehr spielt? Das schließt sich, glaube ich, nicht aus. Ich fühle mich selber ganz als Teil dieser Gesellschaft und wirke und lebe gerne in ihr. Gerade deswegen, weil ich schon glaube, dass Christentum und Kirche, das Evangelium was zu sagen hat und den Menschen auch was zu geben hat in dieser Gesellschaft. Wir firmen, Andreas Rieck firmt ja auch oft, ich auch. Und es ist ganz interessant, mit Leuten ins Gespräch zu kommen, wie die Kirche auch dann erfahren und wo die positive Erlebnisräume auch in Kirche finden. Sodass das trotzdem Leben als Christ in dieser Gesellschaft so ungewöhnlich, glaube ich, nicht ist. Auch bei den ersten Christen war das nicht so sehr viel anders. Ich lebe als Christ in einer Gesellschaft, in der es viele Bereiche gibt, die mit Christentum nicht mehr in Kontakt sind, aber es uns dennoch als Christ mit diesem Zeugnis braucht.
Mit was für Priesterbildern könnte man heute für den Beruf werben? Es ist ja auch auffällig, dass viele Priester auch werden, die vorher schon einen anderen Beruf hatten. War ja bei Ihnen auch so. Sie waren vorher Betriebswirt, haben Sie erzählt. Ist das so etwas, was in Zukunft mehr werden wird noch, dass die Menschen vielleicht erstmal die Männer mit einem anderen Beruf kommen, so die sogenannten Spätberufenen, und kann das auch den Beruf interessant machen sozusagen als Zweitberuf oder als neuen Beruf dann?
Ich war damals in meinem Kurs, so heißt ein Jahrgang von Priesteramtskandidaten, der einzige mit einem Beruf, war mit 25 der Opa. Mhm. Das ist heute nicht mehr so. Allerdings gibt es nach wie vor eine ausgewogene Zahl zwischen denen, die nach dem Abitur kommen und mit dem Beruf kommen. Mhm. Und man kann nicht sagen, das eine ist besser oder das andere ist entsprechend jetzt von Nachteil. Wichtig ist, glaube ich, dass jemand vermitteln kann, dass er sich für die unmittelbare Lebenswirklichkeit der Menschen, denen er begegnet, interessiert, dass er diese verstehen kann und dass er von diesen Lebenswirklichkeiten auch Impulse aufnimmt. Mhm. Jemand, der einen Beruf hatte, kann es vielleicht besser als jemand anders, aber andere können das auch gut. Mhm.
Herr Rieck, Frage zum Schluss an Sie. Ja. Würden Sie sich wieder zum Priester weihen lassen?
Ja, eindeutig.
Eindeutig.
Ist immerhin 30 Jahre her in diesem Jahr. Aber ich würde es wieder den Weg beschreiten.
Mhm. Was würden Sie sagen, Herr Schneider?
Ich erlebe es tatsächlich als eines der größten Geschenke meines Lebens, dass auch in Momenten des Ärgers und des Zweifels die Frage nie aufkam. Ich habe die Entscheidung tatsächlich nie bereut, bis heute nicht. Was mich tröstet und freut und wirklich auch Energie und Mut schenkt.
Dankeschön, dass Sie uns erzählt haben von Ihrer eigenen Motivation und von dem, was den Neupriestern so alles abgeht und was Ihnen vor allem zugeht, damit Sie Priester werden können. Ja, Seelsorger, Gestalter, Gemeindemanager und Priester heute ging es diesmal bei Alpha und Omega. Vielen Dank für Ihr Interesse. Sie können die Sendung auch nochmal nachhören als Podcast, zu finden auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Bis zum nächsten Mal bei Alpha und Omega. Übrigens, Alpha und Omega mehr als du glaubst, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg-Stuttgart und Freiburg und des evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen bei den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg, auf Bibel-TV und auf YouTube. Weitere Infos findet ihr unter www.kirchenfernsehen.de und kipp-tv.de. Wenn ihr Fragen, Wünsche und Feedback habt, schreibt uns gerne an podcast@kipp-radio.de. Und wenn euch diese Folge über Priester heute gefallen hat, dann hört doch mal rein in Podcast Folge 124. Da sind zwei Brüder zu Gast, die beide Priester geworden sind. Der eine inzwischen Erzbischof von Freiburg, Stefan Burger, der andere Erzabt von Beuron, Tutilo Burger.